Bedeutet also, man muss diese Sachen mit einkalkulieren und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mit dem Markt zu beschäftigen. Und es gibt dort einen schon abgedroschenen Spruch, die beste Zeit, um in Immobilien zu investieren, ist genau jetzt. Es braucht Investoren. Es braucht den Mut, in Immobilien zu investieren. Es braucht das Kapital und dafür braucht es die Rahmenbedingungen. Es soll kein Wildwuchs sein, aber es soll auch nicht so sein, dass halt die Ketten angelegt sind und keiner mehr Lust hat. Aber wenn man eine Privatperson ist, dann sollte man nicht gleich Champions League machen und versuchen, Märkte zu finden und Objekte zu finden, wo halt gegebenenfalls und mit den und den Möglichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Dani Kort und in der heutigen Episode geht es um Immobilienpreise und die Digitalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft. Auf welche Faktoren sollte ich bei einer Stadt achten, wenn ich den Kauf einer Immobilie plane? Welche Rolle spielen dabei Immobiliendaten? Und wie hat sich die Digitalisierung von Immobilienprozessen eigentlich in den letzten Jahren entwickelt? Über diese Fragen spreche ich heute mit Marco Hoffmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Real Estate Pilot, einem Unternehmen, das Online-Anwendungen für den Ankauf und Verkauf von Immobilien entwickelt und betreibt. Aber erstmal herzlich willkommen bei Fundament und Finanzen, Herr Hoffmann. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und spannendes Thema.
Das finde ich auch. Deswegen habe ich auch das Gespräch mit Ihnen angefragt. Und Sie sind ja auch tatsächlich ein Fachmann im Immobilienbereich. Sie sind nämlich seit über 25 Jahren dort tätig. Wie hat sich denn der Bereich seitdem entwickelt?
Gut, dass Sie nicht Dinosaurier sagen. Ja, ich bin seit 25 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Es ist so, dass sich natürlich in den Jahren viel entwickelt hat. Die Branche ist papiergetrieben. Die Branche hat viel mit Plänen zu tun, hat mit Urkunden zu tun. Und das war halt vor 25 Jahren ganz anders wie heute. Und die elektronischen Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben, die sind sehr, sehr gut. Die sind sehr hilfreich. An manchen Stellen überfordern sie einen auch. Man muss halt auch wissen, wie man wo was nutzt. Aber es prägt halt auch die Möglichkeit, dass halt Privatinvestoren schneller in die Immobilienbranche eintauchen können, mehr investieren können, was früher halt den größeren vorbehalten waren. Und auch der Zugang zum Markt ist einfacher geworden. Wir haben dort halt jetzt mittlerweile eben Marktdaten auch für die breite Masse, so will ich es mal formulieren. Und die sind auch so aufbereitet, dass man die halt dementsprechend nutzen kann. Aber es bleibt immer wichtig, dass halt eine Immobilie etwas Besonderes ist. Es ist immer individuell. Es ist sehr, sehr häufig so, dass wir halt jeden Vorgang nur einmal haben. Und da muss man schon ein bisschen schauen, dass halt eben nicht nur alles über die digitalen Hilfsmittel und Möglichkeiten abgewickelt werden soll oder dass halt das als Kern dasteht, sondern es ist auch wichtig, das Bauchgefühl einzusetzen und sehr häufig auch den gesunden Menschenverstand.
Ja, Sie haben ja unterschiedliche Rollen auch in dem Immobilienbereich gehabt. Seit 2013 haben Sie sich aber auf die Optimierung und Digitalisierung von Immobilienprozessen spezialisiert. Warum sind Sie denn damals diesen Schritt gegangen?
Also die Leidenschaft für Immobilien, die war eben schon immer da und die ist auch bis heute da und ich bin auch für mich persönlich halt nach wie vor aktiv am Markt tätig. Ich mache halt ein Objekt im Jahr für mich, um halt auch an dem Markt drin zu bleiben. Dort ausschließlich halt in meiner Heimatbase in Leipzig. Das ist auch ein Punkt, da kommen wir vielleicht nach im Laufe des Gesprächs noch dazu, ist ein wichtiges Kriterium, sage ich noch gerne was dazu. Es ist aber so, dass ich auch schon sehr häufig bin affin den Prozessen gegenüber und auch der Digitalisierung gegenüber und möchte gerne, dass sich Dinge verändern. 2013 war dann halt auch so ein Punkt, wo wir überlegt haben, was kann man denn noch verbessern? Wie kann man denn halt Daten besser austauschen? Wie kann man die Prozesse schlanker gestalten, am Ende effizienter und kostengünstiger gestalten? Und haben zwei Produkte an den Markt gebracht. Das ist einmal Team ProQ und einmal Geomap. Das Team ProQ beschäftigt sich mit den Prozessen als solches, mit dem Sales-Prozess. Es werden die Dokumente geshared zwischen dem Anbieter und dem Makler, der Vertriebsgesellschaft und natürlich auch dem Interessenten und am Ende Käufer. Und der Prozess von Entstehung einer Immobilie, von Entwicklung einer Immobilie über den Verkauf, das Bauen und auch die Vermietung kann in dieser Arbeitsplattform abgewickelt werden, dargestellt werden. Mhm. Und es ist halt sehr effizient. Und das Zweite, und das ist ja heute auch ein wichtiges Thema, sind die Marktdaten. Wir sind immer wieder gefragt worden, schätze ich doch mal den Markt ein, was passiert denn dort? Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir halt dort Hilfe leisten, weil technisch hatten wir halt viele Möglichkeiten und wir haben ein Projekt in der Schweiz gestartet mit einer großen Bank, einem großen Dienstleister und haben Daten zusammengetragen und haben die halt eben in einer Google Map aufbereitet und dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Und das fand großen Anklang und dann haben wir gesagt, machen wir im Dachraum komplett diese Anwendung und sind seitdem in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und ich würde uns als Jäger und Sammler bezeichnen und am Ende bereiten wir es halt eben auf. Und zwar auch so, dass es eben nicht kompliziert ist. Und was ganz wichtig ist, wir bewerten auch nicht, wir bringen keine eigene Meinung rein oder wir sagen dann, der Markt ist gut oder der Markt ist nicht gut. Das überlassen wir dann am Ende dem Nutzer. Wir möchten unverfälschte, saubere Daten liefern, vollständig liefern, damit man sich eine Meinung bilden kann.
Mhm. Das machen Sie aber tatsächlich für andere Unternehmen und nicht in erster Linie für die Immobilienkäufer am Ende.
Wir sind in erster Linie eine B2B-Anwendung. Das heißt, unsere Zielgruppe, unsere Kunden sind die klassischen Dienstleister am Markt. Das sind Banken, das sind Bauträger, Asset Manager. Das sind aber auch Makler, Finanzierungsberater, die mit ihren Kunden zusammen die Lösung erarbeiten oder geeignete Projekte suchen. Und am Ende ist es so, die Brücke zum Interessenten, die bauen wir mit. Wir versuchen also unseren Kunden zu helfen, dass sie schneller und einfacher mit ihrem Kunden halt zurechtkommen. Manchmal ist es so, klassisches Anwendungsbeispiel, man möchte ganz gerne investieren, entweder für sich selber oder halt als Kapitalanlage, findet aber gerade nicht das richtige Projekt. Ja. Oder man weiß halt nicht, zu welchen Konditionen, wie ist das Budget, der Rahmen. Und wenn man dann mit einem Dienstleister, mit einem Fachberater, mit Finanzierungsberater Gespräch führt, den Rahmen feststeckt, dann könnte man Gesuche halt platzieren und wir sind dann wie ein Online-Assistent. Wir informieren dann sozusagen beide. Der Vorteil ist, dass der Berater halt im Grunde genommen sich Zeit spart, gleichzeitig halt der Interessent auch bei der Stange gehalten wird, weil sehr häufig ist es ja auch so, dass man halt doch längere Zeiten braucht, um halt geeignete Objekte zu finden. Und da ist es halt wichtig, dass man Zeit, das sind effiziente Prozesse am Ende. Wir stellen dann halt den beiden Protagonisten halt die Informationen zur Verfügung und können dann halt wieder ins Gespräch gehen. Und das sehe ich schon als ein sehr, sehr wertvolles Feature.
Jetzt sind ja seit 2013 schon 11 Jahre ins Land gezogen. Die Digitalisierung ist auch immer weiter vorangeschritten. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie weit sind denn die deutschen Städte im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Städten in Bezug auf die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft? Gibt es da Unterschiede oder ist das relativ ähnlich?
Also ich kann jetzt konkret für Deutschland, Österreich und Schweiz sprechen. Mhm. Ja, da gibt es große Unterschiede. Ich weiß auch aus Gesprächen, aus Projekten mit unseren großen Kunden, die halt europaweit und teilweise weltweit tätig sind, dass die Unterschiede halt ja schon da sind. Aber die liegen auch in der Grundsubstanz. Wir haben der Immobilienmarkt in Deutschland. Die Gesetzmäßigkeiten, die sind sehr, sehr streng, sehr, sehr strikt. Das Beispiel dort das Grundbuch, ne? Informationen über Transaktionen, die sind halt ein Heiligtum. Und diese Daten sind dann auch schwer verfügbar. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Ne? Österreich zum Beispiel hat viel liberale Situationen. Dort kann ich halt auch Käufe sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell analysieren und auch diese Daten halt einfach analysieren. Wir haben halt aber auch die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Bundesländer, und das ist ja Ländersache, immer mehr dort positiv reagieren, da auch die Chance erkennen. Ja, also es ist nicht nur so, dass das halt negativ wahrgenommen wird und wir müssen jetzt alles für uns behalten, sondern das Teilen von Informationen kann ja auch positiv wirken. Und am Ende, unterm Strich, wirkt es auch positiv. Und man kann sich dem nicht verwehren. Es gibt immer mehr, die da halt positiv reagieren und halt schlicht und ergreifend neue Digitalisierung zulassen. Aber Fazit, wir sind noch ziemlich hinten dran und es braucht lange, bis halt Entscheidungen getroffen werden. Ja? Und das ist halt ärgerlich, es muss nicht sein. Und wenn wir halt mit einer, ich sag mal, Verzug mit von 1 oder 2 Jahren Informationen halt haben, das nützt halt keinem etwas. Und von der Seite her würde ich mir wünschen, wenn wir dort viel, viel dynamischer umgehen, ohne dass wir verlieren da auch nicht unsere Einstellung zur Immobilie. Das ist halt dementsprechend da nicht dramatisch.
Die Bürokratisierung haben Sie ja eben schon angesprochen. Was sind denn allgemein die größten Hemmnisse für die Digitalisierung der Immobilienbranche? Und wie lässt sich das Ganze überwinden? Das ist ja nicht nur das Grundbuch, oder?
Nee, also wenn man jetzt mal wirklich durchrechnet, was ein Quadratmeterpreis wieder aufgeteilt wird, ne, wer daran Geld verdient, dann ist das schon sehr bitter. Ne, weil wir reden davon, dass halt Grunderwerbsteuer sind wir halt um die 5%, manche haben 6,5%. Ne, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne. Der Notar kostet halt 2% im Schnitt. Wir haben halt 19% Mehrwertsteuer auf die Baudienstleistung, ne, die zu Buche schlagen. Und wenn ich das mal so zusammenrechne, komme ich auf einen großen Block, der ist da. So, ja. Da ist noch nichts gebaut worden. Viel entscheidender ist, das kann man jetzt auch nicht verändern, das ist jetzt erstmal so, ne? Da kann man auch drüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass Sachsen zum Beispiel jetzt von 3,5% vor 2 Jahren auf 5,5 hochgegangen ist. Da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Aber wir sind bei den Regularien im Bau deutschlandweit so zersplittert, ne? Baurecht. Keine Ahnung, wie viele Verordnungen es dort gibt. Ne? Wenn ich halt in Hamburg baue, wenn ich in Berlin baue oder wenn ich in Leipzig baue, das sind Welten. Von der Höhe, von der Breite, von der Ausstattung, von was darf ich denn überhaupt? Da eine Vereinheitlichung wäre eine coole Nummer. Wäre wirklich eine Sache, wo man halt viel Zeit und Geld sparen kann. Das zweite Thema ist, dass man halt diese Möglichkeit, dass man schneller zu einer Baugenehmigung kommt, wäre traumhaft. Wir haben, letztens habe ich einen Artikel gelesen, dass halt, wenn ich in Berlin mir neues Bauland, wenn das kreiert wird, da sind wir halt weit über 10 Jahre. Das ist ein Wahnsinn. In Leipzig haben wir ja mittlerweile auch schon irgendwas um die 7 Jahre und in anderen Bundesländern ist das ähnlich. Ich hatte jetzt ein Projekt für einen Kunden mit begleitet. Das war sehr spannend. Dort haben wir das erste Mal einen digitalen Bauantrag eingereicht. Finde ich super. Dieser Papierwust, der da existiert, da sind sogar die Profis teilweise überfordert. Bei einem privaten, ich selber habe ja jetzt auch vor kurzem neu gebaut, das ist unglaublich. Da lernen sie Behörden kennen, die kennen sie gar nicht, die ihnen dann Rechnung schreiben. Ja? Also das ist eine Sache, die kann man entschlacken. Ja? Die ist einfacher. Und hier schlägt auch nochmal die Digitalisierung zu. Ein spannendes Beispiel. Wenn ich natürlich sämtliche Verordnungen digital in einem Modell drin habe, dann gibt es mittlerweile Anwendungen. Lohnt sich natürlich sehr, sehr groß bei Großprojekten. Da kriege ich auf Knopfdruck 50 Varianten innerhalb von 2 Stunden, ne, die halt von Solar und Wärme und was weiß ich nicht alles. Ich sage, ich möchte 10% Gewerbe, 90% Wohnen und ich möchte Wohnen haben von 30 bis 70 Quadratmeter und dann kriege ich 50 Vorschläge. Da braucht ein Architekt Jahr dafür. Ja. Und das ist Digitalisierung. Die Frage ist es dann vielleicht nicht zu viel, aber wir müssen auch anfangen, wir müssen halt Dinge neu uns ausdenken, um halt vorwärts zu kommen. Wir müssen das etwas entschlacken, wir müssen das schneller machen. An den Baukosten kriegen wir derzeit, da ist halt so ein Deckel drauf, da muss man einfach neue Varianten finden, neu zu bauen. Ja. Aber auch das ist schwierig. Wir haben ja in Deutschland auch die Situation, dass dann jedes Bauteil auch zertifiziert werden muss, etc. etc. Ist auch gut so. Ja. Die Zeiten sind einfach zu lang. Ne? Entschlacken, schneller machen, das wäre dort wirklich ein Punkt, der halt uns allen zugutekommt.
Wenn ich mir jetzt so die Bankenbranche so ein bisschen anschaue, da war es ja vor einigen Jahren auch so, dass da total analoge Prozesse waren. Es hat nicht so richtig ineinander gegriffen. Dann kamen die Neobroker, die haben das dann alles so ein bisschen anders gemacht. Es geht viel schneller, es geht viel günstiger. Und da ist man einen ganzen Schritt weitergekommen durch diese Neobroker. Jetzt ist es im Immobilienbereich so, es gibt ja PropTech-Unternehmen wie Real Estate Pilot. Welche Rolle sehen Sie denn jetzt von diesen PropTech-Unternehmen in der zukünftigen Entwicklung der Immobilienbranche? Ist es ähnlich wie bei den Banken oder kann man das gar nicht vergleichen?
Doch, das kann man schon vergleichen. Und die PropTech-Branche existiert ja ähnlich lange wie halt die Fintechs. Mhm. Es wird ja da InsurTech, Fintech, PropTech, das kann man ja beliebig fortführen. Und früher war das ja dann schon ein Unwort, disruptiver Ansatz. Der ist gut. Und wir müssen Dinge auch mal völlig neu denken. Und es ist sehr gut, wenn Kollegen von der Uni kommen, wenn Kollegen halt einfach neue Ideen haben und das ohne Konventionen einfach mal machen. So. Mhm. Und nur durch so etwas entsteht Veränderung. Wir haben bei uns im Hause halt auch regelmäßig, letzte Freitag im Monat ist bei uns Innovation Day, das haben wir uns von Google abgeschaut, neben einem tollen Frühstück. Dürfen dann meine Kollegen alles machen, was sie wollen. Weiterbildung, Dinge ausprobieren etc. Einfach mal auch querdenken, damit man halt Sachen mal ausprobiert, um halt Neues zu machen, was du im Daily Business nicht hinbekommst. Der entscheidende Punkt ist, und das war auch in der Bankenwelt so, und das zeigt sich jetzt auch, dass einige Sachen auch wieder scheitern. Und das ist völlig in Ordnung. Wir müssen auch von dieser Denke wegkommen. Diese Fehlerkultur, die wir haben, die ist so strikt, ne? Du darfst keine Fehler machen etc. Nein, die Veränderungen kommen ja nur durch diese Sachen, durch die Fehler. Jetzt sind wir aber in Branchen drin, wo Fehler auch Auswirkungen haben. Bankenbranche hat riesen Auswirkungen, das haben wir auch teilweise gesehen, wenn es da mal eine Krise gibt. In der Immobilienbranche ist das ähnlich. Viele große Unternehmen sagen dann halt, ja, wir wollen halt Stabilität haben und wir sind neuen nicht so ganz aufgeschlossen. Ja, und dann gab es mal eine Phase, wo die Großen dann halt PropTechs aufgekauft haben und gesagt haben, das aber super, das wollen wir für uns haben und nur für uns. Dann geht natürlich der Gedanke des PropTechs verloren und der ist dann in den Konzern eingegliedert und dann kannst du das Ding eigentlich beerdigen. Das ist auch Quatsch. Beides miteinander ist sensationell und es werden nicht alle Ideen durchkommen, aber wir müssen halt schauen, dass wir halt Dinge ausprobieren, neu denken, aber da sehe ich halt auch die Politik echt in der Verantwortung, die muss ihre Hausaufgaben machen, weil sonst kommen wir von diversen hohen Zahlen einfach nicht runter. Ja? Mhm. Baukosten, Genehmigungsverfahren etc., da müssen die, das können auch nur die machen. Ne? Und die sind auch verantwortlich, ich sage die Behörden sind verantwortlich, dass sie halt Bauland zur Verfügung stellen. Ja. Sie entscheiden alleinig, das zu tun. Und natürlich kann man Spekulationen dann halt vorbeugen. Und Gesetze dafür machen, das ist völlig in Ordnung. Es ist immer die Frage, mit dass man es halt in Waage halt hält. Nur so kann auch eine Veränderung stattfinden.
Hm. Gibt es denn schon neue Technologien oder Trends, die Sie für die kommenden Jahre im Immobilienbereich sehen?
Da gibt es einiges. Ja. Hm. Das, was halt derzeit hoch und runter gebetet wird, nicht nur in der Immobilienbranche, aber auch dort findet es statt, ist natürlich KI, AI. Ne? Das ist halt das von vielen Allheilmittel. Ich habe da eine sehr differenzierte Meinung dazu. Okay. Liegt vielleicht auch dran, dass ich der Dinosaurier bin. Was? Ne? Nein. Die Immobilienbranche unterscheidet sich von vielen Branchen durch einen ganz wichtigen Fakt. Wir reden davon, dass wir Einzelstücke haben. Mhm. Jeder Deal ist ein Einzelstück. Es gibt nicht, wie bei Amazon, dass ich halt Toilettenpapier 100.000 Mal verkaufe und kann dann halt irgendwas erkennen und dann ist das so und so. Sondern jede Immobilie ist etwas Besonderes. Und diese Immobilie kann man mit Faktoren natürlich auch irgendwo eingrenzen etc., aber halt, dass das vollumfänglich abgewickelt wird und dass eine KI am Ende sagt, das ist der Markt, der entwickelt sich so und so oder das ist eine Investition oder da musst du das so und so machen. Das halte ich für sehr vermessen. So, ganz klare Aussage von mir. Aber man muss diese Technologie dafür nutzen, um sich die Arbeit leichter zu machen. Wir haben in unserer Datenbank Milliarden an Informationen. Die Zahl ist Wahnsinn. Wir monitoren derzeit 30 Millionen Objekte, die wir halt dort drin haben. Wir haben dort Bauträger, Projektentwickler, die wir mit ihren Objekten halt anschauen. Da wirst du nicht Herr der Dinge. Wir haben Algorithmen, die da Sachen schon darstellen, und wir sind auch dabei, KI halt einzusetzen, um halt noch einfacher, noch leichter Sachen auszuklamüsern. Texte werden heute mit KI geschrieben, ja, dass man halt Standortinformationen, Exposés reinbringt. Das sind alles Sachen, die gut sind, keine Frage. Am Ende, wenn Sie Entscheidungen treffen, und das ist auch so eine Message für Leute, die halt, für Investoren, für Private, die halt im Immobilienmarkt die investieren wollen, das Bauchgefühl, der gesunde Menschenverstand ersetzt diese Sachen natürlich nicht. Das muss mit Ausrufezeichen im Mittelpunkt stehen. Und die Sachen ringsrum sind Hilfestellung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich hätte jetzt auch darauf wetten können, dass Sie KI ansprechen, aber es ist ja wichtig, gerade wenn man solche Datenmengen hat, die kann man allein im Unternehmen gar nicht auswerten. Und die KI ist da natürlich eine wertvolle Unterstützung und auch eine Zeitersparnis. Und das wird sich über die kommenden Jahre eben dann auch wirklich auswirken, auch im positiven Bereich.
Absolut. Also die nicht verteufeln, ich finde es gut. Es hat auch die Risikoseiten, das wird in der Presse ja hoch und runter debattiert. Und wenn das irgendwann mal sich verselbstständigt, dann auch eine schwierige Nummer. Aber da sind wir im philosophischen Bereich. Hier in der Immobilienbranche sehe ich halt den Vorteil ganz klar, dass wir mit den Massen an Daten umgehen können. Ja. Mehr als mit Algorithmen. Algorithmen ist halt eben, da weißt du, wie die Gleichung am Ende aussieht. Bei KI ist es halt so, dass wir eben das nicht mehr wissen. Dann können wir Dinge nicht mehr nachvollziehen, dann verselbstständigt sich das. Und das ist schon für die Generation, also meine Generation, schon etwas schwieriger zu greifen. Die junge Generation, die nachkommt, die sind da noch offener, noch entspannter und nutzen das natürlich viel, viel intensiver als wir. Da kann man durchaus auch lernen. Ja, das ist wichtig. Und Erfahrung in so einer Branche wie Immobilien oder halt auch Finanzbranche und das Positive, der Geist der jungen Leute, der jungen Generation, das Ganze zusammenzubringen, wäre eigentlich das Thema. Und da wäre es noch schön, wenn wir halt diverse Standards hätten. Weil nur so können wir damit arbeiten. Ne? Wenn man Apple und Birnen vergleicht, wird es schwierig. Wir müssen halt Standards haben und die gibt es in der Immobilienbranche noch nicht, nicht so ausgeprägt, wie wir es benötigen. Auch da sind andere Branchen ganz anders drauf. Die sind da schon durchgestylt von oben bis unten. Automobilindustrie, na, da geht es um Sekunden in der Produktion. Ja. Bei uns scheitert ja ein BIM-Modell, ne, an den Nutzern. Ne. Man könnte ja theoretisch halt ein virtuelles Projekt gestalten und alle Bauteile rechtzeitig zur Baustelle bringen. Da fehlen aber noch Standards, weil jeder halt das macht, wie er lustig ist.
Ja, wollen wir hoffen, dass die Standards nicht allzu lange dauern, weil die sind ja auch wichtig. Bevor wir jetzt auf die Immobilienpreise zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz nochmal über Geomap an sich sprechen. Sie haben ja schon ein paar Sachen erwähnt. Was kann ich konkret mit Geomap eigentlich umsetzen? Welche Daten kann ich sehen? Welche spielen eine Rolle?
Wir sind im Dachraum tätig, Deutschland, Österreich, Schweiz, und alles, was für eine Immobilie notwendig ist, haben wir dort vorrätig. Das heißt, ich kann mir von der Makro- und die Mikrolage alles anschauen. Da reden wir nicht nur über, wer baut dort und Kaufpreise, Mietpreise oder halt soziodemografische Informationen. Wir haben halt eben auch Sachen wie eine Hochwasserkarte, ist heutzutage ja auch wichtig, wenn ich Entscheidungen treffe. Lärmbelästigung, ne? Also Lärmbelastung. Aber ganz wichtig, da freue ich mich auch, dass wir das vor ein paar Jahren halt eingeführt haben, sind die Informationen für die Zukunft. Wenn ich hergehe und habe halt den Netzausbau von der Bahn oder ich habe halt in den Städten den Regionalverkehr, der ausgebaut wird, ne? Ja. Dann kann ich Objekte durchaus, die heute gar nicht auf dem Schirm sind, viel intensiver betrachten, weil ich weiß, in 3-4 Jahren ist da eine Haltestelle. Ich komme halt in die Stadt oder zu den Nahversorgern etc. Dann ist das vielleicht noch gar nicht in den Preisen mit drinne, weil das eben nur Leute wissen, die lokal unterwegs sind. Ja. Und all diese Informationen, und das ist Geomap eben auf einen Punkt gebracht, und ohne dass wir halt persönliche Bewertungen reinbringen, Eigeninteresse haben oder sonstiges, die nackigen Zahlen mit also professionell halt dargestellt, das ist im Grunde genommen Geomap. Und das kann für den Berater, aber am Ende, wenn er mit in der Beratung sitzt mit dem Interessenten, mit dem Käufer, kann das eins zu eins genutzt werden. So, es ist halt kein hochkomplexes Thema und mit Zahlen, Daten, Fakten erschlagen, sondern halt so aufgebaut, dass ich halt eine Kombination aus Zahlen und aus einer Map habe, sodass ich es auch verorten kann. Mhm. Und da ein Satz noch dazu. Mhm. Wir kommen dann vielleicht auch noch auf so auf Zahlen. Statistiken sind immer nett, ne? Da steht halt drin, 8% ist das gefallen oder da ist es 6% gestiegen etc. Ne? Aber ja. Wir wissen auch, wenn ich heute hergehe und den Kopf in den Kühlschrank stecke und die Füße in den Ofen, dann habe ich in der Mitte halt auch die Durchschnittstemperatur. Diejenigen, die sich halt für Sachen interessieren, gehen ja in die Tiefe, gucken sich die Mikrolage an. Und wir gehen ja bis auf die einzelnen Einheiten runter und man hat einfach einen besseren Überblick, kann sich besser eine Meinung verschaffen und kratzt nicht an der Oberfläche. Und das ist halt wichtig, das liefern wir und das halt eben schon zuverlässig seit vielen, vielen Jahren. Mhm.
Dann kommen wir mal zum großen Thema im Jahr 2024, das ist ja die Entwicklung der Immobilienpreise. Sie sitzen ja jetzt quasi direkt an der Quelle und haben auch genaue Einblicke in die Entwicklung. Welche Trends haben Sie denn jetzt bei den Immobilienpreisen in Deutschland wahrgenommen in den letzten 6-7 Monaten?
Wir haben ja die letzten Jahre nun wirklich echte Hardcore-Sachen erlebt, die der Markt verarbeiten muss. Es gab vor vielen Jahren auch schon Situationen. Ja, wir hatten Finanzkrisen gehabt, Dotcom-Krisen gehabt etc. Also es gab schon Themen, die auch verarbeitet werden mussten. Der Unterschied zu jetzt ist, geballt in kurzer Zeit verschiedene Sachen und global. Und es ist heute schon sehr, sehr wichtig, wenn in China etwas passiert, dann wirkt sich das auch aus. Ne? Und viele Investoren, die halt weltweit oder europaweit investieren, die haben natürlich halt dort ihre Informationen und dann ist halt eben Deutschland auf dem Abstellgleis, weil Punkt, Informationen da sind. Und dann gehen die Leute halt raus und gehen woanders hin. Ich kann sagen, dass halt der Markt, die Sachen Corona, Ukraine-Krieg und eben auch die Zinsthematik aktuell zusammengefasst gut verdaut hat. Der Markt ist auch nicht so, dass er von jetzt auf gleich springt und der Motor dann auch gleich wieder loslegt. Wir haben lange Zyklen und wenn ich halt ein Bauprojekt stoppe, na, dann kann es passieren, dass ich auch Genehmigungen neu einholen muss. Ne? Ich habe aktuell die Situation, dass ich Bauleute finden muss, die das halt zu vernünftigen Konditionen machen. Ja? Die Objekte, die vor 3 Jahren kalkuliert worden sind, sind heute nicht mehr umsetzbar. Und es gibt durchaus nicht wenige Projektentwickler, die teilweise schon anverkaufte Objekte zurückkaufen, weil sie zu den Konditionen einfach ein Minusgeschäft machen. Die Baupreise sind dementsprechend so. Ich sage aber mal so komplett, das meine ich mit verdaut, der Markt wird mit den Themen umgehen können. Und wir brauchen auch keine 0,95% Zinssatz. Das ist nicht notwendig. Der Markt kann auch mit den Zinsen, die jetzt da sind, umgehen und auch sehr gut umgehen. Und wenn wir noch eine Zinssenkung bekommen dieses Jahr, dann ist das gut. Aber es nivelliert sich dementsprechend auch ein. Angebot und Nachfrage finden immer wieder zusammen und gewohnt wird immer. Das Geschäft in der Immobilienbranche ist keins von jetzt auf gleich, sondern es ist ein langfristiges Geschäft. Wir reden da auch von Zyklen über 10 Jahre. Bedeutet also, man muss diese Sachen mit einkalkulieren und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mit dem Markt zu beschäftigen. Und es gibt dort einen schon abgedroschenen Spruch, die beste Zeit, um in Immobilien zu investieren, ist genau jetzt. Es ist einfach so und entscheidend ist aber wo und wie. Dafür sind natürlich die Daten sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass wir halt noch mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt die Anzahl der Baugenehmigungen, die dramatisch zurückgegangen sind. Ja. Was mir auch Sorgen macht, sind die Anzahl der Fertigstellungen, die dramatisch zurückgegangen sind. Und wir reden immer nur von vergangenen Zahlen. Ne? Wenn man jetzt hergeht und sagt, wir haben letztes Jahr knapp über 200.000 fertiggestellt, ja, dann sind das die, die vor 3 oder 4 Jahren geplant worden sind, aufgezogen wurden. Da hatten wir noch gar keine Krise. Das, was wir heute haben oder letztes Jahr haben, produziert haben an neuen Genehmigungen etc., das kommt ja erst in Zukunft. Und wenn wir dann in so einen Rahmen kommen, wo wir einen Mangel entstehen lassen und es wird dagegen gesteuert mit Verboten, dann denke ich, dass das nicht gut ist. Das haben wir auch europäisch gesehen. Viele Länder haben das gemacht. Da brauchen wir gar nicht in andere Länder gucken. In der DDR war es ja auch so, dass es staatlich reguliert war. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Es braucht Investoren. Es braucht den Mut, in Immobilien zu investieren. Es braucht das Kapital. Und dafür braucht es die Rahmenbedingungen. Es soll kein Wildwuchs sein, aber es soll auch nicht so sein, dass halt die Ketten angelegt sind und keiner mehr Lust hat zu investieren. Gesundes Maß wäre sehr, sehr wichtig. Da ist der Staat auch gefordert, absolut. Positiv denken, mit den Leuten zusammensetzen. Es gibt viele, die sind motiviert, die wollen auch investieren. Das ist auch die perfekte Zeit dazu. Aber die Basis, das muss ein Miteinander sein.
Ja, definitiv. Und Sie haben ja das Problem mit den Neubauten schon angesprochen. Wäre das dann auch eine Maßnahme, um den Anstieg der Immobilienpreise gerade in den großen Städten zu verlangsamen? Oder würde das nicht so viel bringen?
Also es gibt mehrere Lager. Die einen sagen, einfach mehr bauen, dann passt das schon. Ja. Andere sagen, wir müssen das jetzt eindämmen und die dürfen nur so und so viel kosten etc. Am Ende ist es so, dass es eine gesunde Mischung aus dem Thema ist. Ja. Jede Stadt ist verantwortlich, neue Gebiete für Bauland auszugeben. Punkt 1. Jede Stadt ist auch verantwortlich, ob sie Milieuschutzgebiete ausruft oder halt Bereiche, wo halt im Bestand anders saniert werden darf. Und mit diesen Instrumenten, Mietendeckel, Begrenzung etc., sollte man sehr, sehr sorgsam umgehen und nicht nur ideologisch gesteuert, damit man die nächste Wahl halt gewinnt, weil das geht in die Hose. Wir reden wirklich von Langfristkisten und wenn ich einmal die Entscheidung getroffen habe, dass ich so ein Gebiet definiere oder dass ich so eine Deckelung halt mache, dann gilt das für die nächsten Jahre und dann bremse ich halt Investitionen im Normalfall aus. Ne? Und die Leute reden nicht miteinander. Ich glaube aber auch, dass die Projektentwickler, die Bauträger neue Ideen einbringen müssen. Es ist nicht nur Stein auf Stein, ich muss meine Prozesse straffen, ich muss mich auch neuen Materialien gegenüber öffnen. Holzhybridbauweise, ne, die Solarthematik, da gibt es viele Ansätze. Das muss aber auch irgendwo bezahlbar sein, weil am Ende wird das alles umgelegt und es muss auch so sein, dass es technisch ausgereift ist. Ja, ich selber habe ein Haus jetzt produziert mit von Solar, Wärmepumpe, Backup, Speicher, alles, was es so gibt. Die Schwierigkeit ist, dass da alle überfordert sind mit der Technik. Und wenn sie dann halt, das ist am Stadtrand von Leipzig sozusagen, im Speckgürtel, ja, das, wir haben ja ein super Internet in Deutschland, das ist ja vollflächig ausgebaut. Die Geräte kommunizieren. Das Problem ist nur, dass wenn die kleine Spitzen drin haben, dann schalten die sich auf Werkseinstellungen zurück. So, dann haben sie halt eben mal kaltes Wasser, weil es geht halt eben nicht. Und auf die Frage, wie kann man das lösen? Ja, dann müssen sie halt eine Leitung legen von der Telekom. Und wenn sie dort anfragen, dann wird ihnen gesagt, ja, aber alle Leitungen vor Ort sind halt belegt. Wir können ihnen keine. So. Und dann kommst du plötzlich, ich bin kein Techniker, ne? Dann kommst du plötzlich an Punkte, wo du sagst, du willst etwas tun, kriegst aber einen Anfall, weil du es halt nicht beherrschst. Dann rennst du von Konto zu Platz. Das sind halt so negative Dinge, die man abstellen muss. Dann ist auch das Vertrauen da, dann ist auch das Interesse da und keiner will freiwillig nicht nachhaltig hinkommen. Aber es muss halt auch beherrschbar sein. Man muss auch die Zeit geben, dass die Leute sich damit anfreunden. Ne? Und das ist eins der wichtigen Punkte. Miteinander reden, ne? Lösungen, lösungsorientiert. Dann klappt es auch mit den entsprechenden Wohnungen. Und wir haben Wohnungen, die halt umgebaut werden können, wo ich halt Vereinfachungen der Genehmigungen habe. Oder Neubauten, wo ich mit neuer Technologie vielleicht rangehe, die anders baue, vorfertige. Die serielle Fertigung finde ich super. Da spart man auch viel Zeit. Also all diese Dinge müssen einfließen und dann kriegt man das Problem auch gewuppt. Nur eins funktioniert nicht. Sondern wir müssen all in gehen und müssen halt wirklich alles auf den Tisch holen. Und ich kann nur appellieren an alle, dass sie das halt tun, weil sonst haben wir echtes Problem und wir sind dann, das ist ein hohes Gut. Ne? Wohnen ist in der Maslow'schen Bedürfnispyramide halt eins der obersten Themen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das nicht schön.
Aber wenn ich mich jetzt konkret für den Kauf einer Immobilie in einer noch nicht so teuren Stadt jetzt interessiere, auf welche Faktoren sollte ich da konkret achten?
Da ist immer die Frage, definiere teuer, ne? Was ist das? Am Ende ist es so, dass ich natürlich ein München nicht mit Glauchau vergleichen kann, ohne jetzt despektierlich gegenüber Glauchau zu sein. Es gibt ja zwei Dinge. Erstens, ich möchte es als Eigennutz machen, ich möchte selber einziehen. Ja. Dann spielt das nicht die entscheidende Rolle, weil ich habe ein bestimmtes Target, wo ich halt hin möchte. Ich habe einen Bereich, wo ich mich wohlfühle, da kaufe ich dort. Dann ist das Thema nicht so der entscheidende Punkt. Wenn ich hergehe und das zur Kapitalanlage mache, dann, das hatte ich am Anfang gesagt, ich mache ja jedes Jahr auch so ein Objekt für mich selbst. Da ist es so, meine Philosophie, die muss nicht von anderen geteilt werden. Ich investiere dort, wo ich mich auskenne, wo ich vor Ort bin oder wo ich halt eine Beziehung dazu habe. Ich würde jetzt niemals auf den Gedanken kommen, in Essen zum Beispiel investieren. Nicht freiwillig, weil ich halt eben einfach keine Beziehung dazu habe. Ich kenne mich dort nicht aus. Und ich habe auch lange Wege bis dorthin. Auch wenn ich jetzt kein Profi bin und es wird halt alles abgewickelt, dann gibt es eben zwei Punkte. Ich bin vor Ort oder ich kenne das, weil ich dort studiert habe oder sonstiges. Oder ich werde halt durch meinen Berater angezündet, weil er mir klar macht, dass halt in Berlin oder in weiß ich nicht wo, es eine gute Chance ist zu investieren. So, das sind erstmal die zwei Punkte, die für mich wichtig sind. Und da spielt erstmal das teuer oder nicht teuer eine untergeordnete Rolle. Weil am Ende ist es wichtig, wie entwickeln sich die Märkte. Und ich habe halt Märkte, die, da kannst du für 1.000 Euro der Quadratmeter Wohnung kaufen. Aber die bleiben auch die nächsten Jahre bei 1.000 Euro. Da habe ich nichts gekonnt. Ja? Ja. Wenn ich halt zum Beispiel investiere, wo es 5.000 Euro der Quadratmeter kostet, aber die Perspektive, weil Industrie da ist oder Tourismus oder, dann habe ich natürlich eine Entwicklungschance. Und genau diese Sachen muss man analysieren und muss für sich das Geeignete finden. Und es wäre dann eben nicht verkehrt, in den Kopf und den Bauch einzuschalten, weil sehr häufig kann man dann auch für sich selber Entscheidungen treffen, passt oder passt nicht. Ja. Ganz entscheidend ist, man muss die Objekte anschauen, man muss das Gefühl dafür bekommen. Wir reden hier nicht von einem Stück Butter, sondern wir reden hier von einer Investition, die langfristig ist, höchst wertvoll, eine der besten Investitionen, die es überhaupt gibt, die man tätigen kann in Immobilien. Aber man muss sich damit auch beschäftigen und man hat das dann halt ein paar Jahre für sich als Entscheidung getroffen und damit muss man umgehen.
Aber welche Faktoren spielen denn jetzt für die Preisentwicklung eine übergeordnete Rolle?
Da reden wir davon, dass halt die wirtschaftliche Situation ist ein ganz entscheidendes Thema. Welche Unternehmen sind dort, wie ist die Wirtschaftskraft dort, wie sind die Zuzüge, welche Arbeitslosenquote habe ich? Ne? Habe ich halt ein Bevölkerungswachstum, was halt steigend ist, oder habe ich ein Bevölkerungswachstum, was halt abflachend ist? Man kann mit beiden Märkten umgehen. Aber wenn man eine Privatperson ist, dann sollte man nicht gleich Champions League machen und versuchen, Märkte zu finden und Objekte zu finden, wo halt gegebenenfalls und mit den und den Möglichkeiten, sondern dann ist dieses Standardgeschäft, das Prospektgeschäft von Dienstleister am Markt wirklich die geeignete Variante, weil man das neben seiner normalen Arbeit nicht abwickeln kann. Ja? So, das ist ein Punkt. Und natürlich ist es dann entscheidend, wie sieht die Mikrolage aus? Habe ich dort, wie sieht die Miete aus? Wie sehen die Durchschnittspreise vor Ort aus? Und was sind für Objekte denn am Markt? Man kann ein tolles Objekt finden und ringsrum sind 20 gleiche Objekte, die demnächst fertiggestellt werden. Dann habe ich die Situation, dass ich dann plötzlich in Konkurrenz mit 20 Objekten bin, wenn meins fertiggestellt wird und muss Mietinteressenten suchen. Das verlängert natürlich die Zeit, bis ich halt einen Mietinteressenten finde. Und ich muss halt dementsprechend dort halt schauen, was wird denn dort halt gebaut? Welche Struktur ist denn da? Ja? Und das sind so lauter kleine Faktoren, die wir über unsere Datenbank natürlich jederzeit liefern können. Und wenn man Privatinvestor ist und sich halt für so etwas interessiert, dann ist es zumindest für die Anfangsinvestition sehr wichtig und sinnvoll, einen Berater zur Seite zu haben, der einem hilft und auch das richtige Budget festlegt.
Ja.
Und es ist ein Unterschied, ob ich eine 120 Quadratmeter Wohnung kaufe oder eben eine 50 Quadratmeter Wohnung. Auch von der Fungibilität ist das halt ganz entscheidend. Mhm. Da muss man das richtige Maß finden. Ja. Meine Empfehlung für Investoren, die halt starten, sind eher die kleineren interessant. Die sind leichter zu vermarkten. Da habe ich eine breitere Masse an Mietinteressenten, aber auch an Kaufinteressenten, wenn ich es wieder verkaufen will. Größere sind sehr, sehr stabil in der Investition, weil die Familien, die dort einziehen, die bleiben länger auch in den Objekten drin. Und so hat alles positive wie negative Faktoren und man muss das Geeignete für einen finden. Und da ist die Mischung zwischen Daten, Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand genauso richtig.
Das heißt aber jetzt nochmal zusammengefasst, das macht jetzt keinen Sinn, zum Beispiel bei Geomap zu gucken, welche Städte sind jetzt noch nicht so teuer, welche Stadtteile sind da gut und da investiere ich rein, sondern wie Sie gesagt haben, man muss einen Bezug dazu haben, damit man auch nicht durch die ganze Republik reisen muss, um sich dann die Sachen anzuschauen oder wenn da irgendwelche Baumaßnahmen sind, dann da eben hinzufahren, sondern man sollte sich lokal umschauen, maximal eine Stunde vielleicht entfernt, oder?
Meine Philosophie: Wenn man natürlich Großinvestor ist oder als Firma die Opportunitäten halt prüfen, deutschlandweit oder noch drüber hinaus, dann ist das natürlich anders. Die gehen her und haben Suchkriterien, wo ist geringe Arbeitslosenquote, Wirtschaftskraft steigend und. Ne? Dann habe ich halt ganz andere Kriterien. Aber für den klassischen, und da zähle ich mich dazu, Privatinvestor, der halt sich eine Immobilie kaufen will zur Kapitalanlage, dann ist es so, dass man halt eben diese Empfehlungen beachten sollte. Dann ist das handelbar. Ja?
Ja.
Und über den langen Zeitraum gibt es immer wieder Themen, die man halt, wo man mal hingucken muss, wo man ein Gespräch notwendig ist oder die Eigentümerversammlung oder was auch immer. Dann ist das natürlich suboptimal, wenn ich halt jedes Mal 6 Stunden durch die Republik reisen muss. Mhm. Das passt nicht. Wenn man irgendwann mal diversifizieren muss, weil man halt 120 Einheiten hat, ist dann mit Sicherheit die Strategie eine andere. Aber für die breite Masse, zähle ich mich auch dazu, ist das meine persönliche Empfehlung. Mhm. Und dann kann man auch die Daten ganz anders einschätzen, weil man kennt auch die Situation. Ja, man hat dort irgendwo eine Beziehung dazu. Und wenn ich habe, denke ich mal, schon ein bisschen Erfahrung im Immobiliensegment. Ja, aber wenn ich halt in Berlin unterwegs bin und soll jetzt sagen, ist das jetzt teuer oder ist das jetzt preiswert? Da hauen mir Leute Quadratmeterpreise von 12.000 Euro um die Ohren. Da sage ich, bist denn du wahnsinnig? Ja, aber wenn derjenige dann 30 Euro Miete auf den Meter kriegt und das ist halt, das ist dort gang und gäbe und der Markt ist da und die Kaufkraft der Leute ist da, ja, dann ist das okay. Ja, das, solche Städte vergleichen sich dann mit Paris, London, New York, Hongkong. Ne? Das ist aber dann schon sehr oberes Segment für breite Masse, die sinnvoll investieren wollen, was ich nur begrüßen kann, weil das halt eines der besten Investments ist, die man tätigen kann. Da ist es wichtig, dass man klare Prämissen hat und dann sieht man auch, und dann kann man den Markt auch lesen.
Okay. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über so ein konkretes Beispiel sprechen. Sie leben und arbeiten ja in Leipzig und Sie haben eben gesagt, Sie kaufen dort auch Wohnungen und vermieten diese. Wie hat sich denn jetzt der Immobilienmarkt in Leipzig in den vergangenen Jahren entwickelt?
Der war sehr dynamisch. Wir haben als Preisentwicklungen, also Kaufpreisentwicklungen gesehen, die halt wirklich sehr, sehr gut sind. Nicht nur, weil die Menge halt dementsprechend dann auch irgendwann enger geworden ist. Die Baupreise sind halt gestiegen. Da ist sehr, sehr viel passiert. Was wir aktuell sehen, ist, dass natürlich die Kaufsegment nach unten gegangen ist durch Zinsgeschichten und so weiter und so fort. Banken sind restriktiver geworden. Der Mietmarkt ist in den letzten 1-2 Jahren enorm explodiert. Nach der Zinsentscheidung letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es so gewesen, dass viele, die halt auf den Markt gehen wollten und halt sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollten, die das auch hätten können, kaufen können, weil sie halt in der Einkommensrange gewesen sind, können es jetzt nicht mehr, weil wir nicht mehr bei 1% sind, sondern bei 4%.
Ja? Ja.
Und die sind natürlich jetzt alle auf dem Mietmarkt. Und damit wird der Druck größer. Für die Investoren ist das natürlich perfekt, weil die können halt ihre Objekte zu anderen Kosten absetzen. Hier warne ich davor, mit Fantasiepreisen zu rechnen. Es muss auch möglich sein, dass ich jemanden finde, der die 17 Euro, 18 Euro, 20 Euro Miete bezahlen kann. Mhm. Nur, dass ich das auf dem Berechnungspapier habe, nützt das nichts. Ich muss halt in ein oder zwei Jahren, wenn die Wohnung fertiggestellt ist, den Preis auch erzielen. Und die Kaufkraft muss da sein. Das muss man wirklich durchrechnen und auch kritisch hinterfragen. Wieder gesunder Menschenverstand. Wenn das Brett so groß ist, ist das Risiko natürlich dann auch dementsprechend. Also der Mietmarkt ist exorbitant durchgegangen. Wir haben auch verstärkt die letzten Jahre Milieuschutzgebiete bekommen in Leipzig. Das sehe ich durchaus kritisch. Viele Bauträger fassen die Objekte dann nicht mehr an. Nur um ein Hardcore-Beispiel zu bringen, wenn halt in einem Milieubereich Zweiraumwohnungen gängig sind, das aber nicht marktkonform ist, weil der Bedarf dort bei Vierraumwohnungen sind, weil beispielsweise die Schule da ist, mehr Kinder da sind etc. Und die Stadt das dann verweigert, dass ich Vierraumwohnungen baue mit dem Hinweis auf das Milieu, dann ist das, entschuldigen Sie die Aussage, aber bekloppt. Ich fahre ja auch nicht mehr mit der Pferdekutsche durch Ländle, sondern halt, wir sind ja schon ein bisschen weiterentwickelt. Man muss da flexibler mit umgehen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn ich unter dem Aspekt der Reduzierung der Miete oder der Sicherung der Miete sage, dass halt keine Aufzüge eingebaut werden, weil das halt teuer ist und dann die älteren Herrschaften eben nicht mehr in die vierte Etage kommen, weil sie über ihr seit 25 Jahren dort drinnen wohnen und jetzt umziehen müssen, weil die Treppe nicht mehr funktioniert. Das passt nicht. Das ist weltfremd. Da muss man besser aufeinander zugehen. Um die Frage konkret zu beantworten. Der Kaufmarkt ist dynamisch gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben ein Stück weit auch eine Kappung erreicht. Man versucht jetzt auch ein Stück weit da wieder etwas runterzukommen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Baupreise so sind, wie sie sind und auch die Grundstückspreise so sind, wie sie sind. Der Mietmarkt ist extremst dynamisch geworden, weil die Leute, die gekauft haben, jetzt auch dort sich tummeln. Das wird auch noch eine Weile so gehen. Und ich sehe Leipzig halt nach wie vor als einen stabilen Faktor. Eine hohe Nachfrage. Die Stadt ist dynamisch und hat alle Facetten, die notwendig sind. Wir haben ringsrum Seengebiete, also touristisch gut, erholungstechnisch gut. Wir haben einen Flughafen, wir haben IC-Anschluss, wir haben Autobahnkreuz. Alle Faktoren, die wichtig für eine Investition sind, habe ich hier. Das gilt natürlich auch für andere Städte. Ne? Aber konkret auf Leipzig angesprochen, ist das alles vorhanden. Und vielleicht hat man mal eine kleine Seitwärtsbewegung. Vielleicht wächst nicht ganz so dynamisch wie die letzten Jahre. Das ist aber auch nicht schlimm. Und deshalb ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, Gespräche zu führen und einzusteigen.
Trotz der hohen Zinsen und der hohen Inflation gerade bei den Bautätigkeiten.
Ja, wir haben ganz klares Ja. Es ist ja so, dass wenn ich hergehe und wir hatten ja auch schon mal Zinssätze, die waren halt bei 8% und bei 7%. Ja. Und das ist ja immer nur ein Verschieben der absoluten Zahlen. Der Unterschied ist im Grunde, ich nehme eine Finanzierung auf und kaufe damit etwas, was sich in den nächsten Jahren positiv entwickelt, weil Grund und Boden kann ich nicht vermehren. So, es ist einfach da. Und wir haben einen Zuzug, wir haben eine Zuwanderung in den Hotspots, sodass dort halt schlicht und ergreifend der Bedarf immer weiter wächst. So. Wenn ich natürlich mit dem Kredit mir ein Auto kaufe, fahre ich vom Hof, habe ich 30% weniger. Das ist bei der Immobilie ja nicht der Fall. Und die Schere, Geldwert, Sachwert, die geht dann immer weiter auf. Ja, und da ist auch die Inflation halt ein positiver Treiber. Die muss nicht bei 10% liegen. Ja, und wenn wir mal realistisch sind, das kann jeder an seinem Einkaufskorb feststellen, die wirkliche Inflation war die letzten Jahre ja auch vorhanden. Es ist ja nicht so, dass die bei null gewesen ist. Ne? Wenn ich dort ein Klavier, das wird auch nicht jedes Jahr 10% teurer, ne? Und das U-Boot auch nicht, was alles in dem Korb da drin ist. Aber das, was ich zum täglichen Leben brauche, auch die Energie und auch Versicherung etc., die haben halt, wenn die bei 2-3% liegen, trägt das ja der Immobilie halt bei und die steigt dementsprechend. Ja. Und ja, ganz klare Aussage, das ist sehr positiv. Und alle die, die damals halt investiert haben, wo wir halt höhere Zinsen hatten oder wo die Preise halt ganz katastrophal waren, die freuen sich heute. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, da haben wir vor, wann war das, 2005 oder 2007 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir ein Objekt gemacht am Markleberger See, am Kostbuder See. Das ist eine, da haben wir für 2.500, für 2.850 Euro der Quadratmeter haben wir da verkauft. Ja, da wären jetzt derzeit 6.000, 7.000 Euro für so einen Neubauten aufgerufen. Da haben wir aber damals schon überlegt, der Preis, wie kriegen wir das platziert, etc. Das wird uns immer voll. Das kann man die letzten 30 Jahre anschauen, das wird auch in 30 Jahren so sein. Es ist nicht vervielfältigbar. Ich kann es nicht drucken. Es ist nur einmal da. Punkt.
Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, in Leipzig gibt es ja auch unterschiedliche Stadtteile, die auch eine unterschiedliche Wertentwicklung dann haben. Sie haben jetzt eben so ein Grundstück am See genannt. Dann gibt es ja noch andere Stadtteile. Wie ist es denn mit dem dynamischen Wachstum da in Leipzig? Gibt es da gravierende Unterschiede zwischen den Stadtteilen oder ist es relativ gleichförmig in Leipzig?
Nee, da gibt es wirklich gravierende Unterschiede. Mhm. Es gibt diese Hotspots, wie Zentrum oder Musikerviertel etc. Da ist natürlich, da möchte jeder wohnen, weil das halt traumhafte, das ist halt im Grunde genommen in der Stadt, traumhafte Bedingungen etc. Aber das geht nicht für alle. Und dann gibt es Gebiete, die sich entwickeln, wo halt auch Platz ist für neue Objekte. Die haben natürlich auch eine Entwicklung genommen von 0 auf 100 sozusagen. Ne? Ja. Leipziger Osten, ein ganz wichtiges Thema. Dort war erstmal so, die Leipziger haben da so ein bisschen eine Aversion dagegen. Das war halt schmuddelig gewesen etc. Aber wenn ich dann natürlich Straßenbahnen, Schulen, die Fahrradwege etc., wenn ich das alles neu baue, dann ist das ein ganz anderes Flair. Ja. Und dann über die letzten 10 Jahre haben sich dort halt Bauträger halt getummelt und haben dort Objekte hingebaut. Leipziger Osten ist halt sehr nah an der City. Das ist perfektes Wohnen. Und viele, die nicht die Abneigung hatten, weil sie halt von hier gekommen sind, weil sie halt Ur-Leipziger sind, gesagt, oh, das ist nicht so meine Ecke. Die von außen gekommen sind Studenten. Ne? Man sagt ja immer, erst kommen die Künstler, ne? Dann kommen die Studenten und dann ist der Mainstream da. Das ist in der Tat halt so. Ja? Da tickt doch jede Stadt ein Stück weit anders, weil internationaler Einfluss natürlich auch kommt. Und dort haben sich halt solche Gebiete sehr gut entwickelt. Die sind wirklich gute Investitionen. Wer den Mut hat in solche Sachen, die halt noch frisch sind, zu investieren, der ist wirklich, den kann man nur beglückwünschen. Aber das ist auch nicht jeder. Ich zähle da auch nicht dazu, dass ich jetzt auf jedes spekulative Thema da anspringe. Aktuell ist halt im Speckgürtel sehr viel was Interessantes, weil die Anbindungen ja gemacht werden. Ja. Man wächst auch ein Stückchen weiter raus. Und wenn du den Mut hast, sagen, ich gehe jetzt nach Borna beispielsweise, weil es halt, das liegt etwas außerhalb, oder nach Zwenkau, glaube ich, dass man belohnt wird für diese Investition in den nächsten Jahren, weil der Zuzug in der Stadt vorhanden ist. Und deshalb ist es immer wichtig, sich die Zahlen alle anzuschauen, zu analysieren und dann halt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn das Objekt passt und man sagt, Mensch, da würde ich selber wohnen, der Rahmen ringsrum ist schön und das, was in Zukunft kommt, ist auch gut, dann kann man unterschreiben. Wenn irgendwas fehlt, es gibt genügend und es ist immer irgendwo eine Möglichkeit, einen Deal zu machen. Aber es ist auch so, dass wir unabhängig von Leipzig, auch von vielen anderen Städten, Möglichkeiten haben, dort sinnvoll zu investieren. Für die große Geldbörse, der sagt, ich möchte halt den Blue Chip haben, auf Deutsch gesagt. Ne, wenn ich heute früher hat man gesagt, in Siemens und Mercedes und was weiß ich investiert hat, da ist nicht viel Bewegung drin. Ja. Da waren die kleinen Verrückten. Genauso ist das in der Immobilienbranche. Und da muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen. Beides ist möglich. Und dazwischen gibt es auch keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Dazwischen gibt es viele graue Nuancen. Da kann man etwas machen, da findet man auch etwas. Es ist sinnvoll, jetzt zu investieren, kann ich nur noch mal wiederholen.
Perfekt. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Was sind denn so die drei wichtigsten Punkte, die jetzt die Zuhörer beim Thema Immobiliendaten mitnehmen sollten?
Teilweise habe ich es ja auch schon genannt, aber ich möchte es gerne zusammenfassen. Der erste Punkt ist, meine persönliche Meinung, dort zu investieren, wo man sich auskennt, eine Beziehung dazu hat, oder halt von jemandem angezündet worden ist, der halt Erfahrung hat. Das ist Punkt Nummer eins. Dann sich mit dem Markt auseinandersetzen, Daten sich anschauen, was ist aktuell Status quo, wo geht die Reise hin, was entwickelt sich dort, und für sich auch ein Gefühl entwickeln und auch das Budget klar machen, dass man weiß, ich kann das, ich möchte das auch, weil ich kann von, die Investition in Immobilien ist was Besonderes, ich kann aber nicht die Küche verkaufen, weil ich jetzt mal Geld brauche. Ne? Das muss man wissen. Wenn ich einen Investmentfonds habe, kann ich mal ein Stückchen verkaufen. Das muss für einen entschieden werden. Dann hat man Gefühl. Dafür gibt es gute Berater, die halt dort einem helfen. Und dann geht man auf die Suche und findet halt dementsprechend sein Objekt der Begierde. Und dann ist das auch keine Sache, die man sich in den Schrank legt und nach 10 Jahren wieder rausholt, sondern ich empfehle auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch im Nachhinein. Eigentümerversammlung, wie entwickelt sich die Stadt, ne? Wie entwickelt sich meine Objekte ringsrum? Wir haben Kunden, die dann halt eben prüfen, was ist meine Miete, was ist die Angebotsmiete rund um mein Projekt, ne? Und dann entwickelt sich was und vielleicht kauft man eine zweite oder eine dritte, wenn die Möglichkeiten da sind, und baut sich somit ein zweites Einkommen auf, eine Altersversorgung, wie auch immer, eine Sicherheit, und dafür sind Immobilien bestens geeignet. Und die Stadt am Ende ist, und teuer, nicht teuer, ist zweitrangig. Das kommt dann halt bei der Entscheidung, was ist mein Rahmen, was sind meine Sicherheitsgefühle, die ich befriedigt wissen will, und dann bin ich halt dementsprechend auch safe.
Das war jetzt nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung, Herr Hoffmann. Und ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch, und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und die ganzen Erläuterungen.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht, und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht kann man das auch mal wiederholen. Und ja, wenn Fragen sind, natürlich Werbung in eigener Sache. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Anschluss, und investieren Sie halt in Immobilien.
Sehr schön, vielen Dank.